Herzlich willkommen zum neuen Sustainable Podcast, heute mit Markus von AgroSolar aus Berlin. Hallo Markus. Ja, Markus, was uns natürlich am meisten interessiert, ist gleich so am Anfang, wie seid ihr auf diese Wahnsinnsidee gekommen mit AgroSolar? Wie ist das entstanden?
Also ich beschäftige mich ja schon wirklich jetzt die letzten 20, 25 Jahre nur mit dem Thema Nachhaltigkeit und wie kann man eigentlich im Prinzip geschlossene Kreisläufe erstellen. Und ein Gedanke, der mich schon immer bewegt hat, ist, warum können wir eigentlich Land nicht doppelt nutzen? Und das ist ja die Grundlage von Agri-PV oder AgroSolar, nämlich auf der einen Seite unten Landwirtschaft und oben oder daneben sozusagen im Luftraum. Ja, also wir bewirtschaften den Luftraum neu, kann man ja fast sagen. Und das zu tun. Und insofern war das dann die Idee geboren. 2017 wurde die erste Anlage in Hegelbach gebaut von meinem Mitgesellschafter. Und wir haben da natürlich ganz viel erforscht und geguckt, wie kann sowas funktionieren. Zusammen mit Fraunhofer. Es gibt viele Studien darüber mittlerweile. Denn zu Anfang war ja gar nicht klar, ob das wirklich funktioniert. Alle haben gedacht, naja, ist das überhaupt möglich? Reicht das Licht? Was passiert da eigentlich in dem Augenblick? Und am Ende hat man mal gesehen, nach 3 Jahren, oh, das funktioniert nicht nur gut, das funktioniert sogar sehr gut. Und damit war die Idee geboren, eigentlich mit AgroSolar in 2021 dahin zu kommen, zu sagen, okay, lass uns jetzt ein Startup machen, das sich nur damit beschäftigt. Also wir machen ja nichts anderes als Agri-PV und wir machen nichts anderes als zu überlegen, wie können wir eigentlich Schutzsysteme für die Landwirtschaft herstellen, nämlich zu sagen, mit Agri-PV-Anlagen hat der Landwirt mehr und gleichzeitig wieder auch Energie erzeugt.
Da ist ja so ein Stichwort, ich habe es gestern gerade aktuell wieder gehört, diese Klimaresilienz im Ausbau, also wie praktisch dann, also was jetzt auch wieder gerade gestern rauskam, es gibt mehr Trockenphasen in Deutschland hundertprozentig, es wird mehr Überschwemmungen geben. Wie sieht denn das aus so mit Trockenphase? Ich kann mir vorstellen, also da gibt es ja auch einiges an Schatten wahrscheinlich. Das wird ja wahrscheinlich bedeuten, dass der Boden nicht so verbrennt, nicht so austrocknet und dass das dem Boden auch ganz gut tut, oder? Wenn es praktisch AgriSolar gibt und die Pflanzen auch geschützt werden, oder? Wie sieht es damit aus?
Absolut, genau das ist das Thema. Also einer der meisten Kommentare, die wir im Facebook haben oder in den sozialen Medien ist, dazu, da kann doch gar nichts drunter wachsen, da ist doch sowieso nur Schatten. Aber wir wissen ja auch, dass im Wald ja im Prinzip auch die Beeren wachsen, obwohl da viel Schatten ist. Und so wissen wir, dass es verschiedene Pflanzentypen gibt, die unterschiedlich viel Licht brauchen. Und mit diesem unterschiedlichen viel Licht können wir spielen. Das heißt, es gibt ja keine Agri-PV-Anlage, wo oben drüber wie ein Dach ist, sondern die Solarmodule sind semitransparent. Das heißt, da scheint die Sonne durch. Und dadurch, wo ich die Sonne durchscheine, können wir natürlich, wie viel Sonne durchscheint, können wir bestimmen. Und das macht das Ganze dann wieder praktikabel, dass wir uns heuer überlegen, was wird eigentlich angebaut? Und wenn wir wissen, was angebaut wird, entscheiden wir dann, mit welchem Anlagentyp und mit welcher Verschattung wir am Ende arbeiten müssen. Und dann funktioniert's.
Jetzt sehen natürlich die ZuhörerInnen nicht dein tolles Bild, dein Hintergrundbild, sonst würden sie sehen, wie hell sozusagen das, der Boden darunter ist, weil die Anlage zu sehen ist oder eine Anlage zu sehen ist und darunter kommt wirklich viel Licht an auf dem Boden. Also das ist natürlich wirklich eine tolle Sache. Die Frage ist natürlich auch, ja, ist vielleicht eine knifflige Frage, aber wie reagieren so Landwirte, LandwirtInnen darauf? Also sind die da offen für solche Themen? Also AgriSolar, ist das ein Thema bei denen?
Wir haben mal ausgerechnet, beziehungsweise nicht wir, sondern das Fraunhofer Institut, dass wir eigentlich nur 4% der landwirtschaftlichen Fläche brauchen, um die gesamte Energie für Deutschland zu decken. Das ist auf der anderen Seite dann auch gut zu wissen, denn erstens räumt es mit einem Mythos auf, wir machen mit Solar jetzt alles zu. Ja, und gleichzeitig ist das so, wir brauchen halt nicht so viele Landwirte, wir brauchen die Landwirte, die da Lust drauf haben. Und das ist auch genauso, wie wir damit umgehen. Das heißt, wir klären sehr viel auf, wir machen sehr viel Aufklärungsarbeit und nicht wir sprechen die Landwirte an, sondern die Landwirte sprechen uns an. Weil sie von uns hören, weil sie von unserer Aufklärungsarbeit hören, wenn sie sich dafür interessieren, weil sie selber auch die nächste Generation auch überlegt, wie mache ich eigentlich mit meiner Landwirtschaft weiter? Und in dem Augenblick kommen wir mit AgroSolar und den Landwirten zusammen. Und dann unterhalten wir uns auch nicht viel über Solar, sondern wir unterhalten uns über Landwirtschaft. 80% der Zeit reden wir darüber nach dem Motto, wie sieht eigentlich deine Landwirtschaft zukünftig aus und welche Geräte möchtest du einsetzen und wie ist die Feldstruktur und was müssen wir an Boden beachten und diese ganzen Dinge. Und das ist dann das Ergebnis, dass der Landwirt dann irgendwann sagt, okay, jetzt verstehe ich das und habe auch das Zutrauen jetzt gerade zu uns, zu Agrosolar, zu sagen, mit euch möchte ich gerne sowas umsetzen, weil wir machen ja eine Partnerschaft, wo man 20, 30 Jahre lang zusammenarbeitet. Man heiratet ja gewisserweise sogar, weil im Gegensatz zu einer Freiflächenanlage, wo man ja im Zaum drum zieht und ja im Prinzip derjenige, der das da baut, möglichst viel Energie auf die Fläche bringt und dann hinter unten drunter ist es ja ein Industriegebiet für Energie eigentlich. Ja, ist es ja da anders bei Agri-PV. Wir müssen ja gemeinsam wirtschaften. Also wie gesagt, wir mit dem Luftraum und der Landwirt mit dem Boden. Und so muss das natürlich auch in einer sehr guten Partnerschaft dann funktionieren.
Ihr habt es jetzt schon so ein bisschen erklärt. Vielleicht könnt ihr noch mal genauer erklären, was ist jetzt der Unterschied zwischen Agrisolar und den normalen Freiflächen-Photovoltaik, die man so am Straßenrand sieht. Und würdet ihr sagen, was gibt es im Moment mehr in Deutschland?
Also es gibt ganz klar Freifläche mehr. Also jeder, der auf der Autobahn fährt, sieht plötzlich links und rechts von der Autobahn Solarfelder. Weil die Bundesregierung hat beschlossen, dass neben den Autobahnen und neben den Bahnlinien im Prinzip das so einfach relativ schnell jetzt mittlerweile gebaut werden kann. Heißt aber auch trotzdem, wir versiegeln extrem viel Fläche. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, ist Agri-PV eine neue Disziplin. Wir haben ja 2017 erst angefangen und jetzt fängt das an, sich langsam durchzusetzen. Das heißt, es kann noch gar nicht so viel geben. Und der größte Unterschied ist aber wirklich, dass wir sagen, eine Freiflächenanlage ist ein Industriegebiet für Energie. Das heißt, der Boden wird versiegelt. Ja, es ist nicht mehr möglich, darunter Landwirtschaft zu betreiben. Und auf der anderen Seite, Agri-PV, da bleibt der Acker Acker. Das heißt, in dem Augenblick bleibt es auch für den Landwirt im Prinzip eine benutzbare Fläche und eine bewirtschaftbare Fläche. Und das ist der große Vorteil eigentlich. Wir versiegeln nicht, wir haben wirklich einen Doppelnutzen. Das ist dann wieder in meiner Kreislaufgedankenwelt so, dann macht das eigentlich auch Sinn, damit zu arbeiten. Weil ich habe die persönliche Überzeugung wirklich, wir können uns nicht mehr leisten, unendlich weiter Fläche in Deutschland zu versiegeln und unsere Landwirtschaft im Prinzip runterzuwirtschaften. Wir haben in den letzten 30 Jahren 1,3 Millionen Hektar in Deutschland versiegelt. Das ist so groß wie Schleswig-Holstein. Und wir haben jetzt einen Bundeskanzler, der sagt, nach dem Motto, 50 Fußballfelder am Tag müssen mit Solar sozusagen versiegelt werden, weil wir die Energie brauchen. Und ich sage, nee, das muss nicht sein. Das müssen wir eben nicht tun. Wir können diese 50 Fußballfelder auch mit Ernährung und Energie zusammentun. Und das ist der Ansatz von Agrosolar, nämlich wirklich zu sagen, nee, wir stehen für Agrisolaranlagen in Doppelnutzung und nicht für Freiflächenanlagen am Ende des Tages, die eigentlich nur eine versiegelte Fläche und ein Industriegebiet sind.
Jetzt habe ich auch schon mal so Bilder gesehen, wo praktisch dann so Schafherden oder so Ziegen und so weiter praktisch dann drunter weiden. Wie ist es damit? Gibt es da schon, habt ihr sicher schon irgendwie Beispiele dafür, wo das so eingesetzt wird? Und was macht das mit Tieren? Ist das für die okay oder gibt es da irgendwie, ja, was gibt es da über? Gibt es da schon so praktisch Beispiele dafür, wo ihr sagen könnt, also da wird das auch eingesetzt? Weil ich frage natürlich auch, weil wir hier bei uns im Ort zum Beispiel auch Schafe haben und dann denke, Mensch, da ist ja auch an sich viel Fläche, da könnte ja an sich auch was hin. Ist das für die okay oder gibt es da irgendwelche
Spannendes
Auffälligkeiten?
Thema, spannendes Thema. Also man muss immer wissen, als erstes wurde die erste Anlage gebaut und man hat die Feldversuche gestartet. Danach hat man gesagt, man muss das jetzt irgendwie natürlich in eine Form bringen und deswegen wurde eine sogenannte DIN-Spec geschrieben. Also in Deutschland ist ja alles nach DIN und Normen und dann hat festgelegt, was überhaupt Agri-PV ist. Und da hat man dann gesagt, okay, 66% der Fläche müssen weiterhin der Ertrag sein, also 66% muss weiterhin der Ertrag sein. Und man darf nur so und so viel Fläche verlieren, also 15% Maximum. Und das war die Grundlage dann, worauf die Politik die Regeln für die Agri-PV auch jetzt aufgenommen hat, so dass man zum Beispiel auch Förderung bekommen kann. Das galt aber nur für den Ackerbau, nicht für die Tierwirtschaft. Und jetzt haben wir 1,5 Jahre daran gearbeitet, eine neue DIN-Spec zu machen. Die wird jetzt im März verabschiedet, bis die dann mal rauskommt. Das dauert noch ein bisschen, also aber dieses Jahr, wo es genau darum geht, wie kann man eigentlich Agri-PV mit Tierwirtschaft zusammenbringen, weil es fehlte noch. Und das ist jetzt das Neue für 2024, das wird jetzt kommen. Aber ich muss auch sagen, wir haben uns natürlich da auch ziemlich viel die Köpfe heiß geredet, weil zu Anfang war dann die Frage, Bienenstöcke unter Solarmodulen, ist das Agri-PV? Also wo hört Tier auf und wo fängt an? Ne? Wie ist es mit dem Tierwohl? Also wie kann man dann sagen, weil man kann ja auch schnell sagen, ja, Agri-PV, dann macht man eine normale Freiflächenanlage, aber lass ein paar Hühner drunter laufen. aber man muss natürlich auch das Tierwohl der Hühner betrachten und wie werden eigentlich Hühner heutzutage tiergerecht gehalten. Also all die tierspezifischen Dinge mussten dann in diese Thematik rein. Das ist jetzt abgeschlossen, dafür wird es Regeln geben und dann wird man auch in Zukunft entsprechend Agri-PV mit Tieren möglich machen können.
Das ist stark. Also ich denke dann tatsächlich auch an freilebende Hühner bei uns in der Nähe, wo praktisch dann zumindest das Licht jetzt mit Solarenergie sozusagen gewonnen wird. Also das ist dann deutlich schon zu sehen. Aber ich glaube, das wird für die einfach spannend werden, da einfach sozusagen ja so eine praktisch dann eine Doppelnutzung auch zu haben und da was anbieten zu können. Bei uns ist gerade großes Thema Wind, also Windenergie finde ich ganz, ganz interessant in Baden-Württemberg. Denke ich immer, nee, eigentlich gibt es ja auch viel Sonne und eigentlich gibt es ja auch viele andere Möglichkeiten. Wie ist das? Also glaubt ihr, dass da vielleicht die Menschen auch gar nicht so aufgeklärt sind, dass sie gar nicht so richtig wissen, was es für Möglichkeiten gibt? Jetzt habt ihr gesagt, okay, ihr seid noch nicht so lange dabei und so. Wie ist denn so die Verbreitung in der Fläche? Also könnt ihr das sagen? Also seid ihr sozusagen überall schon bekannt mit eurem Produkt, mit euren Produkten in sämtlichen Bundesländern oder gibt es da auch gewisse Bundesländer, wo ihr vielleicht sagt, oh, die haben noch Nachholbedarf?
Also wir sind in ganz Deutschland bekannt. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Markenaufbau, wie man so schön sagt, hingelegt in den letzten 2 Jahren. Nichtsdestotrotz ist absolut viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Also deswegen machen wir regelmäßig Workshops. Wir sind regelmäßig auf Veranstaltungen. Wir sprechen mit Kommunen und Gemeinden. Wir arbeiten mit Stadtwerken zusammen, weil diese Aufbauarbeit muss noch geleistet werden. Das heißt, es ist noch nicht in allen Köpfen drin. Was aber passiert ist, dass die Bevölkerung eigentlich schon sehr schnell gelernt hat, dass es was anderes gibt als Freiflächenanlagen, weil mittlerweile sehr viel darüber gesprochen wird. Ja, habe ich doch gehört, man kann das auch irgendwie doppelt nutzen. Und das Bedürfnis sozusagen der Menschen ist ja eben nicht weiter alles zu versiegeln, weil das Bauchgefühl, behaupte ich mal, der Menschen sagt, da kann was nicht richtig sein. Da muss es auch Alternativen zu geben. Und so setzt sich ein Stück weit dieses Thema Agrosolar und Agri-PV immer weiter durch. Und wir kriegen halt auch ein gute Rückmeldung aus der Bevölkerung, dass man, wenn man Solar macht, doch bitte schön solche Sachen macht, wie wir sie tun, weil dann hat man den Doppelnutzen und somit glauben wir auch, dass unsere Anlagen eben die gesellschaftliche Akzeptanz haben. Nichtsdestotrotz muss man aber immer damit, also man muss viel reden, man muss viel aufklären und wir müssen halt immer miteinander darüber sprechen. Das ist kein Automatismus.
Also viel Überzeugungsarbeit, aber das ist ja gut, dass ihr das sagt im Haus und ich glaube einfach, dass viele es gar nicht so wissen und würde mir wünschen persönlich, dass in Baden-Württemberg vielleicht mehr auf Solarenergie gesetzt wird und weniger auf Wind. Aber das ist nur so eine persönliche Meinung eben auch so, ich komme ursprünglich aus dem Norden und weiß, wie es da aussieht, wie viele Windräder es da gibt und wie viel Energie die auch produzieren, so roundabout und ich finde es komisch, dass in Baden-Württemberg das auch gemacht wird. Aber gut, Merle.
Wenn Landwirte und Landwirtinnen mit euch zusammenarbeiten wollen, kommen die dann auf euch zu und ihr begutachtet die Fläche oder wie funktioniert das? Wie gestaltet sich der Prozess? Das dauert ja wahrscheinlich länger, bis die Zusammenarbeit dann wirklich stattfindet.
Ja, das ist wirklich so. Also der Landwirt kommt auf uns zu und dann lernen wir uns erstmal kennen. Und das machen wir aber auch, wie wir jetzt hier zu digital zusammensitzen, bundesweit digital, weil sonst müssten wir ja überall hinfahren und das würde nicht so funktionieren. Das heißt, wir lernen uns digital kennen und sind ein Unternehmen, das auch eine Digital-First-Strategie hat. Das heißt, wir versuchen alles, soweit es irgendwie geht, digital zu machen. Wir kriegen vom Landwirt die Flächendaten, wo sind seine Flächen, wir werten das aus den verschiedenen GIS-Portalen, wie ist die Struktur, wie ist die Höhenlage, wie funktioniert im Prinzip dort vor Ort am Ende seine Landwirtschaft. All das nehmen wir als erstes mal auf und dann reden wir mit ihm darüber, wie sieht das landwirtschaftliche Konzept aus. Und in dieser Aufbauphase lernen wir uns so gut kennen, dass man dann sagt, okay, macht das Sinn, dass wir wirklich was zusammen machen und einigen uns darauf, wie ist die Rollenteilung? Also wer macht eigentlich was zukünftig auf dieser Fläche? Und dann kommen unsere Techniker und die sagen, okay, ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das zusammen tun wollen. Jetzt müssen wir die Anlage nach den Vorgaben der landwirtschaftlichen Nutzung darauf planen. Und dann starten die Techniker und planen und zeichnen und sagen, okay, so kann die Anlage, dieser Anlagentyp dort gebaut werden. Und unsere Elektroplanung guckt, wie kriegen wir den Strom denn da überhaupt weg? Das heißt, wir sprechen mit den Netzbetreibern und sagen, wir haben hier eine Anlage, die würden wir gerne sozusagen dort bauen, aber können wir den Strom denn auch überhaupt dann ins Netz einspeisen? Das ist dann wieder ein neuer Prozess mit einer anderen Abteilung, die daran arbeitet und sagt nach dem Motto, wie kriegen wir den Strom eigentlich weg und auch entsprechend gemanagt und zukünftig verkauft? Und wenn all die Parameter zusammenkommen und funktionieren, reichen wir einen Bauantrag ein. Und dann braucht es halt verschiedene Dinge zum Bauantrag, wie Umweltgutachten, die wir auch innen, also wir haben Umweltgutachten für, also wir haben Umweltleute im Haus, die das tun. Und dann bringen wir das alles zusammen hinterher, bis das baureif, also zum Bauantrag gebracht werden kann und der Bauantrag genehmigt werden kann. Und erst dann wird gebaut. Und dann sind wir 9 Monate weiter.
Jetzt spreche ich mit vielen Landwirtinnen und ich hatte es schon mal gesagt, also ich meine, das, was jetzt kommen wird, ist ja sozusagen, dass das es heißer wird in Deutschland, dass es praktisch auch über mehr Überschwemmungen gibt. Aber was sind denn die aktuellen Probleme der Landwirtinnen? Also könnt ihr das auch sagen, was sie jetzt aktuell schon spüren?
Das ist total verrückt. Wir lernen jeden Tag komplett dazu. Also vor 6, 7, 8 Monaten haben wir dann gelernt, dass in Bayern wir Tannenbäume mit Agri-PV machen, weil die Tannenbäume verbrennen. Oh, keiner darüber nachgedacht. Im letzten Monat habe ich gelernt, ja, weil ich mich weigert habe, weil der Erfahrungshintergrund und der Horizont noch nicht so groß ist, Haselnüsse anzubauen unter Agri-PV. Und wir haben aber eine Forschungsgrundlage, die sagt, das kann gut funktionieren, aber wir wissen jetzt auch schon, Haselnüsse werden dadurch ein bisschen kleiner. Also habe ich gesagt, ja, das ist noch nicht ideal, wir müssen mal noch weiter forschen, das wollen wir jetzt nicht tun. Landwirt wieder als rückgespiegelt, ich will aber Haselnüsse. Ich gesagt, ja, will ich aber noch nicht tun. Landwirt zurück, ich will trotzdem Haselnüsse. Ich gesagt, warum willst du denn unbedingt deine Haselnüsse jetzt mit Agri-PV machen? Ja, besser kleine Haselnüsse als keine Haselnüsse, weil die letzten 2 Jahre hatte ich gar keine Ernte. So weit sind wir mittlerweile. Und das ist etwas, was in Deutschland eigentlich noch nicht bekannt ist, dass wir wirklich Zonen und Stellen und verschiedene Anbaukulturen haben, die nicht mehr funktionieren. Und wir haben mit Agri-PV eine Alternative dazu, wo wir sagen können, okay, dann kann das auch wieder angebaut werden. Das gilt auch beim Wein zum Beispiel. Wir können verschiedene Weinsorten mittlerweile haben wir in Deutschland, die nicht mehr so richtig angebaut werden, weil wir zu viel Sonne einfach haben. Und das sind alles Lösungswege, die wir aufzeigen. Nicht alles ist perfekt. Wir lernen auch, wie gesagt, immer noch zu. Und das meinte ich gerade mit dem Beispiel Haselnüssen. Also manchmal sind wir auch ein bisschen vorsichtig. Aber am Ende, ich glaube, wenn der Nutzen groß genug ist, können auch alle ein kleines Risiko eingehen. Und dann kann man auch so ein Projekt umsetzen.
Aber es bedeutet ganz klar, dass das praktisch, dass ihr auch sozusagen Schutz anbietet, also für Pflanzen. Also das heißt, der Schutz ist dann da. Mit den Haselnüssen, okay, die werden vielleicht kleiner, aber das ist vielleicht bestimmte Sorten, das wird ja wahrscheinlich dann die Forschung noch irgendwie dann sozusagen auch aufklären. Aber das bedeutet schon, dass auch bei Wein, also bei Wein habe ich es tatsächlich noch gar nicht gesehen, wir wohnen in der Weingegend, da ist ja oft nichts, also weil die sagen, die wollen die maximale Sonne haben, die maximale Sonne und da werden ja oft tatsächlich immer noch Bäume gefällt. Also ich habe es vor kurzem auch mit jemandem hier aus dem Ort gehabt und der sagte auch, also mit den WinzerInnen zu sprechen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Die wollen maximale Sonne haben und aber da ging es auch sogar, so wie ich das jetzt verstanden habe, Markus. Ja. Also da wäre auch möglich, genau.
Genau, also Wein ist ein heißes Thema. Auch das haben wir, also wir haben ja immer gesagt, wir machen die einfachen Dinge zuerst. Und die einfachen Dinge waren Beeren, ja, zum Beispiel, weil im Wald, ne, Forstwaldwirtschaft wissen wir, Beeren halb verschattet, funktioniert gut, kann man Verschattungsgrad bis 50% sogar machen, dass man weiter guten Beerenanbau hat. Also waren Beeren ziemlich klar. Und verschiedene andere halt Dinge auch. Und dann haben wir uns immer zu den schwierigen Dingen. Das meinte ich so mit jetzt Haselnüsse oder auch Wein haben wir jetzt ganz zu Ende auf der Liste gehabt. Aber wir sehen, dass zum Beispiel der Rieslinganbau in Deutschland extrem schwierig wird, weil da zu viel Sonne ist. Also deswegen ist die Bereitschaft im Weinbaubau, zum Beispiel beim Riesling, sehr groß, zu sagen, ich brauche eine Alternative dazu. Wenn wir nach Frankreich gucken, da ist es noch viel, viel extremer. Und wir sind ja Agrosolar Europe, das heißt, wir sind nicht nur in Deutschland tätig, sondern auch ja, zum Beispiel in Frankreich, Spanien, Italien und Portugal. Ja. Also die Länder haben ihre eigenen wiederum spezifischen Anforderungen, aber da ist Wein nochmal ein viel größeres Thema. Und deswegen kommt es jetzt bei uns auch immer mehr auf die Agenda.
Das heißt aber auch, dass ihr tatsächlich diese Erfahrungen habt aus anderen Ländern, wo es schon etwas heißer ist wahrscheinlich und wo es also wo praktisch dann sozusagen der Vorsprung schon da ist, also an Wissen auch wo ihr auch vielleicht dann schon diesen Transfer machen könnt dann für Landwirtinnen jetzt bei uns, die das dann auch wahrscheinlich haben werden. Also ich habe gerade gestern, ich schaue glaube ich zu viel Fernsehen, auch gerade gestern wieder gesehen, dass auf Sizilien praktisch die Orangen viel kleiner werden aufgrund praktisch des geringen Niederschlags und dass die dann irgendwie eine Einbuße haben. Also haben wir einen Landwirt gezeigt, der hat 70% bekommt er weniger für seine Orange, 70% verdient er weniger, weil die zu klein sind. Und Sizilien, also unheimlich trocken, aber bei uns ist ja immer noch so das Gefühl, es gibt ja genug Regen, aber der fällt jetzt natürlich auch zur falschen Jahreszeit und der wird auch nicht gespeichert, der ist dann irgendwie weg und der ist auch nicht da. Aber das bedeutet, ihr habt viel aus dem Ausland auch Erfahrung. Und wie ist es da? Also sind die da anders? Sind die da offener? Sind die da? Kannst du da vielleicht auch nochmal berichten?
Generell sind Landwirte ja generationenübergreifend bewusste Menschen. Und das heißt, mal schnell eben eigentlich überhaupt nicht, sondern sie wollen ja immer auch natürliche Sicherheit, weil sie auch mit ihrem Boden und ihren Flächen der nächsten Generation wertvoll übergeben wollen. Aber es ist einfach Not da in verschiedenen Richtungen. Und entweder ist es halt zu viel Sonne oder ist es halt zu viel Regen, aber wir haben eigentlich immer viele extreme Wetterlagen. Und das macht diese Bereitschaft groß, halt auch, ob das jetzt in Frankreich mit beim Wein, ja, oder hier in Deutschland halt an verschiedenen Stellen ist mit der Beispiel Haselnuss, ja, sich überhaupt damit zu beschäftigen und zu sagen, wie kann im Prinzip die Alternative aussehen? Und was wir bringen, ist ja ein Schutzsystem. Wir können entweder Sonne wegnehmen, ja, oder wir können halt aber auch Regen auffangen. Wir können also den Regen auffangen, irgendwo speichern und dann benutzen, wenn er gebraucht wird. Und das sind alles so Sachen, wo, ja, wir diese Vorteile haben, die der Landwirt dann zu schätzen weiß, und dann starten wir diese Projekte.
Das ist ja dann eine Dreifachnutzung sogar, also das mit dem Regen auf, das wusste ich jetzt nicht, aber das heißt, ihr könnt den Regen sogar, wie funktioniert das? Wie
geht wir das? Haben in unserem System entsprechend wirklich Dachrinnen, also Regenrinnen integriert, ja, und das den Regen auffängt. Und dann leiten wir ihn in Zisternen, Speicher, und dann pumpen wir ihn dann wieder aufs Feld, beziehungsweise in Tröpfchenbewässerung an die Pflanze. Und damit sparen wir hinterher bis zu 80% Wasser. Und wenn wir jetzt Sizilien gucken, der größte Stausee Siziliens ist komplett ausgetrocknet mittlerweile. Ja, also wieder zurückspringen, wo wir gerade waren, ist kein Wunder, dass am Ende des Tages die Landwirte dort unten minder Ertrag haben oder auch gar keine richtige Perspektive sehen. Und das muss man gucken. Was kann man da tun? Also wir haben nicht für alles Patentantworten, aber wir beschäftigen uns halt auf der gesamten Klaviatur und Breite im Prinzip, was Landwirte brauchen.
Das ist also beeindruckend, finde ich das. Also sehr beeindruckend sogar. Und das ist sehr stark. Also das, also mit dem Regen, da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so dran gedacht, aber mit Regenrinnen natürlich und Zisternen und so. Und das macht ja auch sehr viel Sinn, dann einfach, wenn dann der Regen fällt zur falschen Jahreszeit, den dann zu sammeln und dann später zu nutzen. Wie ist es praktisch auch sonst, also du hast gesagt vorhin, dass das sozusagen normale Menschen, also sozusagen die Bevölkerung, nimmt das ja irgendwie anders auf als jetzt sozusagen, ja, praktisch die Leute, die dann vielleicht auch Landwirtschaft betreiben, oder die akzeptieren das schneller noch, Bevölkerung kennt Agrisolar. Gibt es denn da auch Möglichkeiten für Privatleute schon? Also habt ihr schon mal sowas angedacht, oder lohnt sich das erst ab einer gewissen Größe oder so, dass ihr sagt, es macht gar keinen Sinn?
Es lohnt sich nur ab einer bestimmten Größe, aber natürlich möchten Menschen teilhaben an solchen Systemen, und deswegen sind wir mit Stadtwerken oder verschiedenen anderen Institutionen dabei, Bürgergenossenschaften zu etablieren, wo dann halt auch Menschen mit in solche Projekte investieren können und auch davon den Nutzen haben. Weil ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man eben durch die Gespräche und auch die Aufklärung sieht, dass eine Teilhabe möglich ist an allem. Und deswegen der Gedanke, dann halt auch am Ende des Tages jeden Bürger in solch ein Projekt mit reinnehmen zu können, über zum Beispiel Genossenschaftsmodelle.
Also kenne ich von Windkraft zum Beispiel, wo es sehr gut akzeptiert wird. Also da, wo einfach nur gebaut wird und andere von profitieren, ist mal schwierig. Ja. Aber wenn da praktisch eine Genossenschaft dahinter steckt und die Leute, die dann dort wohnen, davon profitieren, das macht oft Sinn, eben auch so. Aber das ist eine schöne Sache. Und das heißt aber, also da nochmal drauf zu kommen, ihr seid sozusagen ja europaweit unterwegs, und in Deutschland gibt es zwar dann irgendwo Unterschiede, aber also ihr trefft da nicht, wie heißt das, auf verschlossene Türen. Also die meisten sind wahrscheinlich schon offen und gesprächsbereit. Gibt es da so Leute, die dann auch sagen, haben wir noch nie von gehört, das, was ihr macht, also noch nie von gehört, noch nie gesehen? Gibt es sowas noch?
Es gibt es immer noch, auf jeden Fall, aber es wird weniger. Also mittlerweile etabliert sich im Prinzip das Thema, aber die Skepsis ist natürlich gut. Und deswegen für uns wieder zurück, wenn ich nur 4% brauche der landwirtschaftlichen Fläche, muss ich auch nicht jeden überzeugen, sondern wir gucken und freuen uns über die Landwirte, die uns aktiv ansprechen und sagen, hey, da habe ich Bock drauf, da möchte ich mich mehr darüber erfahren, und nicht so gerne nur mit Skeptikern, die sagen, ja, das kann ja alles gar nicht funktionieren, und nach dem Motto, ja, also zweifeln, 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 weil dann müssten wir die ganze Zeit dagegen arbeiten. Und wir wollen nicht dagegen arbeiten, wir wollen miteinander arbeiten. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz wichtig bei unserem Verhältnis, wie wir auch intern ticken. Wir versuchen nicht, die Welle erstmal irgendwie aufzubauen, sondern wir versuchen mit der Welle jetzt ein Stück weit mitzugehen, zu sagen, hey, da ist jetzt ein Bewusstsein entstanden, die Leute sind, ne, haben Lust darauf. Und die, die Lust haben, mit dem machen wir das am Ende des Tages.
Und die ein oder andere Landwirtin hört ja auch sogar zu und hört das jetzt hier. Und du hast das vorhin auch schon mal kurz gesagt, es gibt da auch Fördergelder. Also da gibt es auch Förderungen. Ist das denn eine europäische Förderung oder vom Land, vom Bundesland, von der Bundesrepublik?
Ein Dschungel. Okay. Aber ich glaube, man sollte nicht auf die Förderung schielen, man sollte eigentlich mehr darauf schielen und gucken, zu sagen, was macht das mit meiner Wertschöpfung? Weil viele Landwirte sind abhängig von der sogenannten GAP-Förderung, also die EU-Zuschüsse, die ich bekomme. Dann habe ich meinen Eigenertrag, was ich eigentlich erwirtschafte. Und plötzlich habe ich eine dritte Einnahmequelle, entweder weil ich mich mit dran beteiligt habe an so einem Unternehmen oder weil ich mein Land verpachte dafür, aber trotzdem ja da entsprechend weiter und habe noch eine Pachteinnahme. Also ich habe trotzdem, ich diversifiziere mein Einkommen am Ende des Tages. Und glaube ich, das ist das Interessante für den Landwirt, eine Perspektive sozusagen in der Breite zu sehen. Und deswegen macht es dann auch für Landwirte entsprechend Sinn, mit uns da in der Richtung zusammenzuarbeiten.
Klingt plausibel. Klingt wie oft, also wie so oft plausibel, sage ich in unserem Podcast, wenn wir Menschen haben, die Ahnung haben vom Fach. Wie viel seid ihr? Wie viele Leute seid ihr jetzt? Also ihr sitzt in Berlin, aber wie viele Leute seid ihr, die jetzt sozusagen zu eurer Firma Akkusolar gehören ungefähr?
Also ungefähr so 50 Leute, aber wir sind an zwei Richtungen aufgeteilt. Wir sind ja ein deutsch-österreichisches Unternehmen und wir haben nochmal eine Truppe in Österreich, in den Trinz, die dort arbeiten. Unser Entwicklungscenter ist in Trinz. Und auch zwei unterschiedliche komplette Kulturen, muss man auch sagen, Österreicher und Deutsche, sollte man nicht meinen, aber auch sehr super spannend und daraus entsteht eigentlich im Prinzip diese Innovationskraft, weil selbst was wir in Österreich austesten und probieren, weil wir dort halt auch wirklich noch Fläche haben, wo wir erstmal alles hinstellen, wenn man sich vorstellt, das ist auf 1500 Meter und das ist in Tirol, da fällt viel Schnee, ja, wenn das da alles hält, hält es überall auf der Welt.
Hier gibt es auch bei uns vielleicht, also ich weiß, bei uns in der Gemeinde geht es bis rauf bis über knapp über 1000 auf jeden Fall. Und da ist auch relativ viel Fläche, das weiß ich auch, relativ viel Wiesen und da weiden auch keine Kühe mehr. Und das war vielleicht früher mal so, aber das ist auch schon lange nicht mehr. Aber das ist spannend, also das mit Österreich natürlich noch. Wie sieht es denn so aus mit der Zukunft? Also was, wie sieht es denn da aus, sozusagen, wenn wir so einen Ausblick auf die Zukunft werfen? Vorhin hast du auch schon mal gesagt, was möglich wäre, also um sozusagen die Energie zu gewinnen, die wir brauchen in Deutschland, aber was plant ihr da? Was habt ihr da vor als für die Zukunft? Also
Nachhaltigkeit und ist ja eins der für uns wichtigsten Themen. Und es gibt ja von Fraunhofer auch über unsere Anlage in Hegelbach eine Lebenszyklusanalyse und da gibt es einen einzigen Parameter, der nicht positiv war. Und das war sozusagen den Stahl, den wir verbrauchen, weil der sehr lange braucht, um seine CO2-Kompensation zu erreichen. Und das hat uns die ganze Zeit angetrieben, zu überlegen, wie kommen wir denn eigentlich dahin, vielleicht da besser zu werden. Und das ist etwas, was wir in der Zukunft machen werden. Das heißt, wir streben an, Gestelle, die jetzt aus Stahl sind, aus nachwachsenden Rohstoffen zu bauen. Und das muss man sich so vorstellen, dass wir Flachs oder Carbon wie eine Spinne in Flächen spinnen und damit im Prinzip hinterher Strukturen haben, die aussehen wie Baumstrukturen. Wir lösen uns auch also von dem kalten Stahlgerüst-Anblick, um sie organisch in die Natur zu bringen. Und das ist etwas, was hat es noch gar nicht gegeben. Damit gehen wir gerade raus. Ist aber auch noch ein Zukunftsthema. Das heißt, wir sind 2026 zuerst so weit, das richtig in Serie zu bringen. Aber wir haben einen tollen Technologievater Fiber dabei, die schon seit 2017 diese Technologie einsetzen. Wir adaptieren die jetzt gerade für die Landwirtschaft. Und das ist ein absolutes Zukunftsthema, denn wenn wir 90% Material einsparen können, ja, und 90% Gewicht und natürlich eine viel, viel bessere CO2-Bilanz haben, weil wir am Ende des Tages eben kein Stahl mehr oder ganz wenig Stahl nur noch brauchen, dann ist das ein Gamechanger. Und gleichzeitig, und das ist mein Traum, darf man nur mal haben, ich möchte gerne aus der Landwirtschaft für die Landwirtschaft. Stellt euch vor, wir können das, was wir brauchen, um zu bauen, auf der gleichen Fläche produzieren. Also wir bauen den Flachs an für die Anlagen, aus denen wir das hinterher bauen. Und das bringt natürlich die Produktion plötzlich wieder aus der ganzen Welt zurück nach Hause hier in unsere nach Europa. Und das ist auch ein Thema. Also wir müssen uns ja gucken, wie können wir denn eigentlich auch selber Dinge produzieren, die wir brauchen. Und nicht nur gucken, wo kriegen wir sie am billigsten her. Und das sind so Dinge, die mich da in der Richtung antreiben. Wenn wir das zusammenbringen, also bessere CO2-Bilanz plus heimische Produktion und von den Landwirten für die Landwirte, ich glaube, das ist das Big Thing.
Praktisch eine Vierfachnutzung, ne? Also ich habe ja mal mitgezählt, also wenn das so richtig ist im Ausbau, wenn du das anbaust, was du später dann noch wieder verarbeiten willst im Ausbau und den Regen noch hast, ja, und dann die Solarenergie hast und so, das ist natürlich schon, ja, Wahnsinn. Ist wirklich ein Game Changer und ich kann da nur zitieren aus diversen Pixies, die ich immer noch vorlesen muss bei unseren Kindern. Da gibt's den Bauer Hubert. Ich muss mal dazu sagen, wir sind ein nicht kommerzieller Podcast, also ich mache keine Werbung dafür. Aber Bauer Hubert, das ist auch von so einer staatlichen politischen Organisation, sind das so Pixies. Und da wird eben auch gezeigt, wie viel im Autobau bei Türinnenverkleidung und so weiter auch aus nachwachsenden Rohstoffen ist, beispielsweise, ja, aus Flachs, aus Hanf und ich weiß nicht, was noch alles. Ja. Was da schon verwendet wird und da wird ja einiges dann eingebaut, was natürlich auch gar nicht bekannt ist, was natürlich dann aussieht wie Kunststoff, aber letztendlich dann auch oft oder nicht immer, aber immer wieder Natur ist. Ja, aber das sind ja richtig tolle Aussichten. Also das heißt, wir können da einiges erwarten. Ihr seid da sozusagen noch dran, also bei dieser Konstruktion auch so, bei diesen Gestellen und könnt ihr da schon verraten, wann es da dazu kommen wird, wann gibt es
sozusagen die... Also wir wollen dieses Jahr den ersten Prototypen auch zeigen und bauen und wir wollen in der Manufaktur ab 25 sein und ab 26 in die Serie gehen. Das ist unser Zeitplan. Also schon ambitioniert, aber machbar.
Klingt so, also das klingt richtig gut. Ja, super, Mensch. Ich schaue natürlich mal wieder zu Merle und habe auch auf die Zeit geachtet und weiß, dass wir sozusagen uns dem Ende zuneigen. Wenn du keine Frage hast mehr, Merle, sind wir am Ende. Und ich bedanke mich recht herzlich. Wir bedanken uns recht herzlich bei dir, Markus. Total viel Spaß gemacht. Ist so ein ganz anderes Thema wieder gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben ja total unterschiedliche Themen, aber ja, haben uns total darüber gefreut, also mit dir sprechen zu können und so ein ganz neues Thema jetzt mal wieder zu haben, was aber so zukunftsträchtig ist, wo wir auch denken, ja, ich hoffe, oder ich denke es zumindest, ich hoffe, es gibt bei uns bald eine Genossenschaft, wo wir auch davon profitieren können, dass es Agrisolar gibt,
von Agrosolar. Sprecht uns an, wir sind immer offen, dann machen wir was zusammen.
Vielen Dank an dich auf jeden Fall, hat Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch, danke.